Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Die Älteren unter Ihnen werden sich vielleicht noch erinnern an den alten Schlager von Johanna von Kozian, Das bisschen Haushalt, sagt mein Mann, aus den 1970er Jahren. Meine Mutter sang das als Vollzeithausfrau grimmig am Küchenradio mit, während mein alter Herr sich schnell in sein Arbeitszimmer verzog und sich die nächste HB ansteckte. Tempi passati, alte Zeiten, mag man denken, ist doch längst nicht mehr so. Aber von wegen, sagt die Kulturwissenschaftlerin Evke Rulfes in ihrem Buch Die Erfindung der Hausfrau, die Geschichte einer Entwertung. Evke Rulfes im Studio, guten Tag.
Hallo.
Es gibt ja den Spruch, was es nicht gibt, muss nur erfunden werden. Auch die Hausfrau?
Na, also die Hausfrau ist, oder sagen wir, die bürgerliche Hausfrau ist eigentlich erst eine Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Und das hat natürlich verschiedene Gründe, warum sich das so entwickelt hat und warum es dann zu so einer Normalität dann im Mitte des 20. Jahrhunderts geworden ist. Da gibt es verschiedene Entwicklungen, die dazu geführt haben.
Was war denn früher? Also Sie durchmessen ja die historischen Epochen. Im Mittelalter etwa sah das noch ganz anders aus.
Ja, wobei man jetzt nicht sagen kann, im Mittelalter herrschte große Gleichberechtigung. Es war trotzdem also ein patriarchalisches System, aber im Mittelalter waren Frauen in allen Berufen vorhanden, in allen Zünften und sind dann erst im Laufe der folgenden Jahrhunderte aus den Zünften verdrängt worden und in schlecht bezahlte Zuarbeiterpositionen verdrängt worden. Aber grundsätzlich gilt eigentlich bis weit ins 19. Jahrhundert, dass sich nur ganz wenige Familien leisten konnten, auf das Einkommen der Frauen zu verzichten. Genau, also was es als Rollenmodell eine Zeit lang dann oder im 18. Jahrhundert oder auch schon früher gab, war die Hausmutter, die eben aber gemeinsam mit dem Hausvater dem Haushalt vorgestanden hat und die beiden wurden als Arbeitspaar gesehen. Und das ist auch bis ins 18. Jahrhundert so gewesen.
Sie haben in dieser Hinsicht vor allem ein interessantes Buch analysiert, Frau Rulfes, ein mehrbändiges Werk aus dem 18. Jahrhundert, verfasst von einem gewissen Christian Friedrich Germersheim, ein Ratgeber, die Hausmutter. 5 Bände, 800 Seiten, ein Riesenbestseller soll das auch gewesen sein, dieser Schinken. Was stand denn auf diesen geschätzten 4000 Seiten alles drauf?
Also das sind vor allem Rezepte, es geht auch um Tierkrankheiten, es geht darum, wie stellt man Seife her, wie wäscht man Wäsche am besten, welche Samen kann man am besten für Lein, also für Flachs benutzen und so weiter. Also es ist wirklich ziemlich umfangreich und es werden immer gleich, 12 Varianten des gleichen Themas aufgerufen und miteinander verglichen und dann das eine für besser oder für schlechter befunden. Aber was mich eigentlich interessiert hat an diesem Buch ist, dass es ganz viel um Repräsentation geht. Also die Hausmutter ist in Germershausens Augen die Betriebsleiterin, sie wird als Chefin angesprochen und sie ist dafür da, dass sie den bürgerlichen Mittelstand repräsentiert. Und das geht bei ihm vor allen Dingen übers Essen auf der einen Seite und es geht auch darum, wie das Gesinde zu behandeln ist, weil die Standesgrenze nach unten muss auf jeden Fall gewahrt werden.
Und das heißt, da hat die Hausmutter noch eine richtig hohe Stellung natürlich auch, ne? Und sie leitet natürlich den Haushalt mit Dienstboten, dem Gesinde. Und aus dieser aufklärerischen Haltung des 18. Jahrhunderts, Sie haben es schon angesprochen, Frau Rulfes, hat sich dann im Zuge des 19. Jahrhunderts aber ein anderes Modell herausgemendelt, das man dann eher als reaktionär bezeichnen kann. Also die Hausfrau, die wirklich dann nur noch alleine zuständig ist. Ich meine, im 19. Jahrhundert gab es ja auch in den bürgerlichen Schichten Dienstboten zuhauf.
Eben nicht mehr zuhauf. Also die bürgerliche Mittelschicht wächst stark an in diesem Umbruch von der Standesgesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft. Und dieser Mittelstand kann sich eben nicht mehr dieses Personal in dem Maße leisten, muss aber weiterhin repräsentieren. Das bedeutet, dass die Ehefrau unentgeltlich, weil vorher wurde das bezahlt, also wenn auch sehr schlecht bezahlt, unentgeltlich immer mehr dieser Dienstleistungen übernehmen muss. Also der Lebensstandard lässt sich nur durch die Ausbeutung der Ehefrau halten.
Und das setzt sich dann aber ganz entschieden fort im 20. Jahrhundert. Also der Dienstbotenhaushalt verschwindet ja eigentlich förmlich praktisch so mit den 20er, 30er Jahren. Das ist eigentlich der perfide Schritt. Dann heißt es wirklich Mutti allein zu Hause. Ne?
Genau. Also in dem Moment wird eben dieses Konzept der bürgerlichen Hausfrau auf alle Schichten ausgedehnt. 1900 wird die sogenannte Hausfrauenehe im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben und die Ehefrau verpflichtet, ohne Gegenleistung den Haushalt zu führen und gleichzeitig verliert sie die Schlüsselgewalt. Also sie darf keine Verträge mehr unterschreiben. was bedeutet, dass eben sie nicht arbeiten gehen darf, sie keinen Führerschein machen darf, kein Bankkonto eröffnen. Und das kollidiert dann mit dem Grundgesetz. Also in der BRD, also in der DDR, ist es sofort abgeschafft worden, das Entstehen der DDR. Aber in der BRD hat es noch bis 77 gedauert, bis dieses Modell tatsächlich abgeschafft wurde, rechtlich zumindest.
Deutschlandfunk Kultur, wir sind in der Lesart im Gespräch mit Evke Rulfes über ihr Buch Die Erfindung der Hausfrau. Von der historischen Entwicklung und von der auch juristischen Entrechtung der Hausfrau haben Sie uns schon erzählt. Ja, zu dieser Entwertung kommt aber ein hinterhältiger Fortschritt, wie Sie ihn beschreiben. Das ist so in den 50er Jahren, wenn die ganzen technischen Entwicklungen ins Spiel kommen. Also die Küchenmaschine, die Spülmaschine, die Waschmaschine. Das sind Pyrrhussiege, ne, für die Hausfrau.
Naja, also es hat natürlich die Arbeit wahnsinnig erleichtert. Das stimmt schon. Also Problem ist, in dem Moment, wo es durch eine Person machbar ist, wird es eben auch von dieser einen Person dann gefordert. Und das hat im Grunde die soziale Vereinsamung der Hausfrau zur Folge. Also gerade wenn sich dann die bürgerliche Kernfamilie so rausgebildet hat, im Gegensatz zu früher, wo man in sehr viel offeneren, größeren Strukturen zusammengelebt hat, auch mit NachbarInnen, da gibt es in 50er, 60er Jahren diese starke Vereinsamung. Das ist ja auch immer wieder so ein Topos, die Depression der Hausfrau.
Sie analysieren, Evke Rulfes, auch dann im Fortlaufenden das tückische Dreieck aus Kinder, Küche und Karriere. Vor allem eben im Hinblick auf Familien mit Kindern. Aber wenn wir unsere Tage anschauen, wo man doch morgens um 8 junge Männer mit dem Baby vor die Brust geschnallt, im Rewe oder Edeka erspäht beim Einkaufen, denkt man, das ist doch ein schönes Bild. Da hat sich doch einiges getan.
Es hat sich auf jeden Fall sehr viel getan. Wenn man das mit vor 10 oder 20 Jahren vergleicht, dann sieht man sehr viel mehr Väter auf den Straßen. Tatsächlich, zumindest in Berlin, also dass ich das sagen kann. Aber das ist teilweise eben doch noch trügerisch, habe ich das Gefühl, weil viele Paare, die gleichberechtigt sich den Haushalt teilen, kommen eben in dem Moment an ihre Grenzen, wenn Kinder ins Spiel kommen. Erstmal explodiert der Haushalt, was nicht so vorhersehbar war manchmal. Und dann ist in dem Moment diejenige, die dann doch stillt und dann eben doch die erste Zeit zu Hause bleibt, eben dann doch diejenige, die das alles übernimmt. Und dann schleichen sich so Strukturen ein, die wieder ganz schwer rückgängig zu machen sind.
Nun weiß aber jeder dieser modernen Väter, die dann auch mal in Elternzeit gehen, wenn er dann einen Tag zwischen Kinderzimmer und Küche verbracht hat, was er eigentlich geleistet hat oder was seine Frau in der Regel leistet. Es wird in dem Zusammenhang ja schon lange über den Wert dieser Arbeit diskutiert, konkret über Bezahlung. Nie ist es in irgendeiner Form dazu gekommen, dass mal hier praktische Schritte eingeleitet wurden. Das gehört auch zu Ihrer Vorstellung von der Geschichte einer Entwertung.
Genau, also es ist in den 70er Jahren von der neuen Frauenbewegung auch stark gefordert worden, Hausarbeit zu bezahlen, aber es ist nie dazu gekommen. Ich finde es auch ambivalent, weil das dann sich vielleicht doch zu einer sogenannten Herdprämie entwickeln könnte. Das wollen wir ja auch nicht. Ich habe das Gefühl, die Arbeitsstrukturen insgesamt müssten sich ändern. Und es gibt diese Wiener Scheidungsanwältin Helene Klar, die gesagt hat, die meisten Scheidungen, die sie macht, sind im Zusammenhang vom zweiten Kind mit der 40-Stunden-Woche. Und oft ist es ja noch mehr als die 40-Stunden-Woche. Und diese Strukturen müssten sich ändern. Also das, im Grunde wäre ich dafür, dass alle in Teilzeit gehen und Hausarbeit einfach Arbeit anerkannt wird.
Da sind Sie auch entschieden und klar in der Schlussfolgerung, also solange diese herrschenden Arbeitsstrukturen sich nicht ändern, wird nichts passieren. Interessant fand ich aber auch einen anderen Aspekt, auf den ich Sie noch ansprechen möchte, Frau Rulfes. Und zwar beginnen Sie den mit der schönen Erinnerung an den phänomenalen Sonntagsbraten Ihrer Großmutter. Den gab es immer mit Erbsen, Karottengemüse aus der Dose. Das war fortschrittlich, die Konserve als Entlastung, ne, vom stundenlangen selber schnibbeln. Und von da schlagen Sie einen, wie ich finde, entzückenden Bogen ins gut situierte Milieu im Berliner Prenzlauer Berg, wo eine moderne Mutter komplett unten durch ist, wenn sie beim Kindergeburtstag mit einem gekauften Kuchen ankommt. Was wollen Sie mit diesem Bild zeigen?
Ja, das hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht auch, dass, oder sagen wir mal so, es geht ja auch immer um die eigenen und um die gesellschaftlichen Ansprüche. Also die Ansprüche, die heutzutage an Mütter gestellt werden, sind eigentlich wirklich nicht zu erfüllen. Und wenn man sich da auch ansieht, wie gesellschaftlich unterschiedlich welche Ansprüche an Mütter und an Väter gestellt werden. Ich finde es immer sehr heilsam. Ich zitiere gerne Jacinta Nandi, die gesagt hat, ich wäre so ein guter Vater. und das ist vielleicht ganz hilfreich, sich da diesen Perspektivwechsel vorzustellen.
Das heißt, die moderne Mutter steht also unter dem, setzt sich selbst unter Druck.
Beides. Das ist ja manchmal sehr schwer zu sehen, wo ist der gesellschaftliche Druck, wo ist die eigene Erwartungshaltung. Das müsste man wahrscheinlich auch öfters
Ich meine, wenn ich da säße, Frau Rulfes, und dann würde ich sagen, hey, eine Torte von Koppenrad und Wiese, die ist doch super.
Ja, klar, ich bin ganz bei Ihnen. Finde ich auch.
Ich hab zufällig, als ich Ihr Buch las, einen Aufsatz der Soziologin und Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach gelesen, deren neuestes Buch heißt Die Erschöpfung der Frauen. Und da entwirft sie auch also diesen tückischen Zusammenhang, dass Mütter sich oft einfach selbst unter diesen Imperativ stellen. Du musst alles wuppen, sonst bist du eine schlechte Mutter. Verstehen Sie Ihr Buch, Frau Rulfes, hier auch als Ermutigung zu mehr... Ja, zu mehr was? Zu mehr Selbstbewusstsein, auf zu mehr sagen, Fall. Ich kaufe den Kuchen?
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Weil das wäre noch ein anderer Aspekt. Die Mutterliebe, die Ende des 18. Jahrhunderts eingefordert wird, vehement eingefordert wird, die es natürlich vorher auch gab, aber die plötzlich zu einem kulturellen Imperativ wird. Und das setzt sich eben bis heute durch. Man kann seine Kinder auch lieben, wenn man den Kuchen kauft.
Dankeschön. Frau Rulfes, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und das Buch von Evke Rulfes, Die Erfindung der Hausfrau. Geschichte einer Entwertung ist bei HarperCollins erschienen mit 288 Seiten für 22 Euro. Deutschlandfunk Kultur, wo wir jeden Monat unsere Krimi-Bestenliste veröffentlichen. Immer freitags schauen wir auf einen der Titel und heute auf Platz 5. Da ist Regina Nössler mit ihrem Roman Katzbach neu eingestiegen. Die Autorin schreibt nicht unbedingt Krimis im engeren Sinn. Ihre Romane sind eher feine, psychologisch sehr genau beobachtete Studien über alltägliche Abgründe in normalen Gegenden, in Reihenhäusern und Mietwohnungen, in die dann unbemerkt Gewalt und Niedertracht einziehen. Man hat hier schon Vergleiche mit Patricia Highsmith gezogen. Und unsere Jurorin Sonja Hartl, die verrät uns jetzt, warum sie von Regina Nössler immer wieder aufs Neue überrascht wird.
Neue Krimis.
Ein toter Mann liegt in der Wohnung von Isabel Kepler und sie muss die Leiche irgendwie loswerden. Und nun wohnt sie in Berlin-Kreuzberg an der Katzbachstraße. Da steht zwar ein Lastenrad direkt um die Ecke, aber der Verkehr ließ sie ihr höchstens nachts ein klitzekleines Zeitfenster, um unbemerkt eine Leiche zu entsorgen. Und eigentlich will sie sich mit dieser Situation auch gar nicht auseinandersetzen und ist verständlicherweise ein bisschen überfordert. Und das gibt Regina Nössler in ihrem feinen psychologischen Spannungsroman ausreichend Zeit, den zwei drängendsten Fragen nachzugehen. Wer ist eigentlich der tote Mann und warum liegt er in der Wohnung von Isabel Kepler? Im Folgenden liefert der Roman einige Antwortmöglichkeiten, denn in Isabel Keplers Leben gab es in den Monaten vor dem Auffinden der Leiche ein paar Männer, bei denen zumindest ich mich nicht wundern würde, wenn sie letztlich tot in einer Kreuzberger Wohnung gelandet wären. Da ist der nervige, kontrollierende Sohn einer älteren, dementen Dame, die sie besucht hat. Es gibt eine Zufallsbekanntschaft, auf die sie so häufig trifft, dass der Mann möglicherweise doch einfach ein Stalker ist. Es gibt dann noch ihren Ex-Freund, der sie mit Hassbotschaften überschüttet. Und es gibt ihren Vermieter, der ständig unangekündigt vor der Tür steht und sie auf eine geheime Mission in einen Schreibkurs geschickt hat. Nach und nach entsteht so in diesem Roman ein Bild des Lebens der 39-jährigen Isabel Kepler, die sich in Berlin mit prekären Jobs durchschlägt und eigentlich niemanden mag. Noch nicht einmal ihren Hamster Godzilla. Am Ende wird hier dann so einiges aufgeklärt und es ist Regina Nössler hoch anzurechnen, dass sie sogar für die Entsorgung der Leiche eine Lösung findet, die wohl sogar all diejenigen, die ständig Realismus im Krimi einfordern, zufriedenstellen wird. Und ich mag, dass ihr mit Isabel Kepler wieder eine so wunderbar widerständige Frauenfigur gelungen ist, die gut in diese tendenziell bürgerliche und leicht verschrubbelte, mitten in der Gentrifizierung steckende Kreuzberger Ecke passt. Vor allem aber hat mich beim Lesen begeistert, dass jede erzählerische Überraschung völlig unaufgeregt daherkommt. Hervorragende Spannungsromane brauchen nämlich gar keine grellen Turns, sondern sorgfältige Psychologie. Und dazu kommt nun, dass Regina Nössler einen gänzlich eigenen erzählerischen Stil hat. Im Ton, in den Charakteren, in der Anlage ihrer Geschichten. Und sie beweist schlichtweg mit jedem Buch aufs Neue, dass sie alles andere als berechenbar ist.
Katzbach von Regina Nössler erschien im Konkursbuchverlag mit 352 Seiten für rund 13 Euro. Platz 5 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste im November. Auf unserer Website steht sie natürlich komplett. Und wenn Sie noch spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schlagen wir das neue Buch eines jungen französischen Stars auf. Vor 6 Jahren hat Édouard Louis die literarische Bühne betreten und sogleich erobert mit einer autobiografischen Erzählung damals über die Demütigungen und Diskriminierungen, die er als Homosexueller erleiden musste. Louis wurde über Nacht bekannt und dann auch schnell in Deutschland berühmt mit weiteren Romanen. Jetzt hat der 29-Jährige wieder ein persönliches Buch geschrieben, über seine Mutter nämlich. Die Freiheit einer Frau heißt es in deutscher Übersetzung, und unser Kritiker ist der Kollege Dirk Fuhrig hier aus dem Studio. Ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Louis hat sich ja etabliert als junge, radikale Stimme mit eben solcher Sprache. Ist dieses Buch über Maman ebenso davon geprägt?
Édouard Louis kann auch einfühlsam und ja an manchen Stellen sogar nahezu liebevoll schreiben. Das ist die Überraschung, die einem in diesem Buch erwartet. Sie haben es ja gesagt, er ist vor allem durch seine radikale, anklagende Sprache erfolgreich geworden, die er in herausfordernder Weise, ja, so eine Art kultivierter Revoluzzer-Gestus. Und das ist jetzt hier ein klein wenig anders. Er entschuldigt sich sogar bei seinem Vater, den er ja auch früher sehr, sehr krass und unerbittlich geschildert hat. Und er hat ja auch immer die herrschende Klasse so stark kritisiert. Also die Gesellschaftskritik ist immer sehr stark. Die ist hier auch vorhanden, aber insgesamt ist dieses Buch von einer etwas stärkeren, ja, Einfühlsamkeit durchzogen.
Wie schildert er nun diese Mutter? Was ist sie für eine Frau?
Das Buch ist das Porträt einer Frau, die aus prekären Verhältnissen stammt und schon sehr früh sehr schlechte Entscheidungen für ihr Leben getroffen hat. Also den falschen Kerl geheiratet, die falsche Ausbildung gemacht, auch die falsche Verhütungsmethode angewendet. Und die sitzt dann da mit mehreren Kindern, die sie finanziell selber kaum durchbringen kann, weil der Mann ist ein Versager in jeder Hinsicht, also auch ein finanzieller Versager. Und Louis, der Autor, schildert die Traurigkeit seiner Mutter, die er immer nur als Kind schuftend, rauchend, gestresst erlebt hat. Und sie hat auch ihren schwulen Sohn nie verteidigt, der in der Schule gedisst wurde und auch von der Familie sehr diskriminiert wurde. Das ist so etwas, was hier geschildert wird. Aber es geht eben auch weiter, denn sie erlebt ja auch diese Freiheit, wie der Titel es verkündet.
Und was ist das für eine Freiheit?
Ja, sie schafft es irgendwie, eigentlich erstaunlicherweise, sich doch aus ihrem elenden Leben dieser schuftenden Hausfrau zu befreien. Da kann man jetzt auch an das Gespräch von Anfang der Sendung etwas denken. Also sie ist praktisch so eine prototypische Frau aus der Unterschicht, die es irgendwann aber doch schafft, mit 40 ungefähr zu sagen, nein, ich lasse den Kerl zu Hause nicht mehr in die Wohnung rein, ich haue ab, ich mache was anderes. Und sie hat Glück und trifft einen netten anderen Mann, der in Paris lebt. Sie geht nach Paris und dort beginnt sie ein zweites Leben, ein Leben, das ja kleinbürgerlich ist, aber sagen wir mal normal mit den kleinen Freuden des Alltags.
Alle bisherigen Bücher von Louis sind klassenkämpferisch. Dirk Fuhrig, Sie haben es schon kurz angespielt, also auch im durchaus marxistischen Sinne Elite versus Arbeiterklasse. Ja, das muss in einem solchen Buch, stellt man sich vor, über eine sozial deklassierte Mutter doch auch vorkommen, oder?
Ja, es kommt auf jeden Fall vor. Also diesen Gestus hat er nicht verloren. Und diesen scharfen Blick auch auf die sozialen Verhältnisse, den hat er ja. Und den kann er ja in Literatur sehr, sehr gut transportieren. Zitat mal hier: Man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals einem politischen Manifest ähneln, aber schon schärfe ich jeden Satz, als wäre er eine Messerklinge. Also er kann gar nicht anders als ein politisches Manifest schreiben. Aber wenn man diesen sehr kurzen Text insgesamt liest, ist er doch stilistisch insgesamt irgendwie zahmer geworden. Man hat das Gefühl, er reflektiert diese starre, krasse, auch in gewisser Weise eindimensionale Haltung gegenüber der Gesellschaft, also diese krasse Gesellschaftskritik, und denkt noch einmal etwas anders darüber nach, wenn er über seine Mutter schreibt.
Mhm. Ein kurzes Buch, nur 96 Seiten, da denkt man, oh, ziemlich wenig. Oder reichen sie?
Ja, es ist sehr kurz und man ist eigentlich erstaunt, dass es dann schon zu Ende ist plötzlich, weil man möchte eigentlich sehr, sehr viel mehr über den Lebensweg dieser Frau, die er eigentlich als eine sehr tolle Persönlichkeit schildert, die nur durch die Kraft, die Macht und die Unterdrückung der Verhältnisse es nicht geschafft hat, lange Jahre sich selbst zu entwickeln. Es ist sehr kurz, aber es ist womöglich nur so etwas wie die Vorstufe zu einem weiteren Buch, das bereits in Frankreich erschienen ist, das sehr viel umfangreicher ist, also ich glaube 300 bis 400 Seiten hat es. Und darin beschreibt er, der Titel lautet ungefähr übersetzt, sich verändern, die Gebrauchsanweisung dazu. Dort schildert er, wie man als sogenannter Klassenflüchtling, also Aufsteiger von einer Klasse in eine höhere, wie man sich da verändern muss, wie man sich da anpassen muss, wie man das aber auch will, wie man das möchte. Und das ist, glaube ich, der nächste Text, den wir dann in einigen Monaten in Deutschland auch von ihm lesen werden, wo er diese Verwandlung, die er auch selber gemacht hat, an seinem eigenen Beispiel und an dem seiner Mutter etwas genauer schildern wird.
Da gehen Dirk Furig jetzt erstmal über die Freiheit einer Frau. So heißt das neue Buch von Edouard Louis auf Deutsch. Übersetzt ist es von Hinrich Schmidt-Henkel, erschienen bei S. Fischer. 96 Seiten kosten 17 Euro. Mehr dazu wie immer online auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Übrigens, wenn Sie den Autor Edouard Louis mal live erleben wollen, demnächst ist er für einige Lesetermine in Deutschland. Der erste ist in Berlin am 23. November. Und dann geht es weiter nach Frankfurt am Main, Stuttgart und München.
Straßenkritik.
Ich bin Heike Neithöfer und komme aus Krefeld und arbeite im Verkauf. Gelesen habe ich von Charlotte Link, Letzte Spur. War ein sehr tolles Buch, sehr spannend, weil das sind so deutsche Krimis, die ja jederzeit überall passieren können. Eine Frau, die sollte zu ihrer besten Freundin zur Hochzeit kommen und verschwindet aber auf dem Flughafen. Und diese Freundin macht sich ja dann auf die Suche und kommt dem Mann ja auch näher und merkt ein bisschen zu spät, dass das eigentlich der Täter ist. Charlotte Link hat ja immer so auch so diese Filme im Fernsehen. Im Film fand ich das alles ein bisschen zu kurz, da war die Spannung zu kurz. Im Buch fand ich das viel spannender. Und ist nicht unbedingt so gruselig, aber man redet dann eigentlich schon mit, wer könnte es sein oder ist derjenige das, den man, weil man sich das so vorstellt, der könnte es sein oder so. Und nachher ist man auf einer ganz falschen Spur.
In Krefeld haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen getroffen. Auch Heike Neithöfer hat gern mitgemacht und legt uns die Letzte Spur ans Herz, den Roman von Charlotte Link, im Taschenbuch bei Goldmann erschienen. Dort kosten die 46 Seiten knapp 11 Euro. Und von diesem Tipp zu einem nächsten akustischen. Heute Abend geht es bei uns in den Zeitfragen um 19:30 um die US-amerikanische Autorin Lucia Berlin. Heute, am 12. November, jährt sich ihr Geburtstag zum 85. Mal und eben am selben Datum starb Lucia Berlin im Jahr 2004. Sie schrieb über ihr Leben als Lehrerin, als Putzfrau, als Sekretärin und alleinerziehende Mutter. Sie wurde erst spät entdeckt und das ist ihre Stimme.
What happens when I write a story and people say, I don't know if this is true of other.
Wenn ich eine Geschichte schreibe, sagen die Leute, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, ob es autobiografisches Schreiben ist. Aber für mich ist es in dem Moment, wo ich etwas zu Papier bringe, eine Geschichte. Das ist der entscheidende Punkt, die Realität zu verändern.
Sie hat ein Interview an der University of Boulder and she was a very beloved professor and these are their students and they just wanted to get down.
Sie gab ein Interview an der Universität in Boulder, wo sie als Dozentin sehr beliebt war. Ihre Studenten fragten sie, was wünschst du dir für dein Schreiben? Sie sagte, ich hoffe, dass eines Tages ein junges Mädchen in die Bibliothek geht und eines meiner Bücher liest.
Reading one of my books.
Ich hätte das nie gedacht, aber es war ihr wichtig.
And I would have never guessed that. But it was important.
Das ist ein Wunsch, der erst 11 Jahre nach ihrem Tod in Erfüllung ging. Da erschien eine Neuausgabe ihrer Kurzgeschichten und wurde zum Bestseller. Meine Geschichten suchen mich aus. Hören Sie heute Abend unser Literaturfeature über Lucia Berlin in den Zeitfragen hier im Deutschlandfunk Kultur um 19:30 Uhr. am Freitag, an dem wir uns immer über literarische Empfehlungen aus dem bundesweiten deutschen Buchhandel freuen. Und dazu sind wir jetzt mit Manfred Keiper verbunden. Ihm gehört die andere Buchhandlung in Rostock. Hallo, willkommen.
Schönen guten Morgen.
Wir beginnen hoch prominent deutsch mit Welten auseinander, dem neuen Roman von Julia Frank. Da haben viele Leserinnen und Leser lange drauf gewartet und werden jetzt belohnt, Ihrer Ansicht nach, Herr Keiper?
Ja, in der Tat. Also der Buchtipp schließt sich natürlich auch wunderbar an Ihren Hinweis auf die Empfehlung mit Lucia Berlin vorhin an, autobiografisches Schreiben. Also ich finde, dass das neue Buch von Julia Frank wirklich auch ein ganz großer Wurf ist in mehrererlei Beziehung. Also Welten auseinander ist der Titel und sie spricht in der Tat über die Welten, die, sag ich mal, so zusammen existieren. Das ist autobiografisch geprägt und sie ist ja als Kind mit der Mutter aus der DDR in den Westen gekommen und hat im Prinzip Kindheit in beiden Deutschlands erlebt. Und ihre Mutter, die alleine mit 4 Kindern über die Grenze ist, ist natürlich auch eine andere Welt gewesen als diese 4 Kinder, die sie da mitgenommen hat. Und sie war in der DDR eine Exotin als Schauspielerin, die sich in bestimmten intellektuellen Kreisen bewegt hat. Und im Westen hat sie dann mit den 4 Kindern in einer Karte oder in einem alten Bauernhaus irgendwo auf dem Land eine Art Hippie-Dasein geführt, das natürlich diesen Kindern gar nicht gepasst hat. Das heißt, 2 Welten, die Welt der Erwachsene und die Welt der Kinder, die dort im Prinzip im Gegensatz zueinander standen und auf der anderen Seite aber auch zusammengehört haben. Und aus der sich dann Julia Frank irgendwie hinausbegeben hat oder beziehungsweise aus der sie geflüchtet ist. Und auch diese Julia Frank, in ihr bestehen im Prinzip diese 2 Welten, die sich, sag ich mal so, als Kind in der Schule in West-Berlin davor geschämt hat, zuzugeben, dass sie Verwandte im Osten hat, weil die Westberliner Schüler natürlich sich für etwas Besseres gehalten haben und sie das nicht eingestehen mochte. Und auf der anderen Seite ist sie dann immer heimlich zu der Großmutter rübergefahren über die Grenze, was sie damals durfte. Mhm. Und diese unterschiedlichen Welten, die alle, sag ich mal so, dann, in denen wir tagtäglich irgendwie begegnen in ihrer Gegensätzlichkeit, darüber schreibt sie. Aber sie schreibt auch in einer doppelten Form. Sie schreibt auf der einen Seite immer über das Mädchen Julia, das, von dem sie berichtet, und auf der anderen Seite wechselt sie dann in die Ich-Form. Und wir merken, womit sie in ihrer Vergangenheit umgehen konnte und worüber nicht. Und sie offenbart dort Dinge, und ich denke mal, da geht sie über die Fiktion hinaus, von denen, die für uns alle alltäglich sind und die wir doch irgendwie nicht wagen einzugestehen. Und dadurch entwickelt dieses Buch eine unheimliche Anziehungskraft. Also ich bin begeistert von diesem Buch und ja, kann es nur empfehlen zur Lektüre.
Welten auseinander. Der neue Roman von Julia Frank ist im S. Fischer Verlag erschienen. Und wir gehen in die USA zu einer Kollegin auch von Ihnen, Herr Keiper, denn Louise Erdrich ist nicht nur eine gefeierte Autorin, sondern betreibt auch eine Buchhandlung. Derzeit genießt sie aber wohl erstmal den Erfolg als frisch gebackene Pulitzer-Preisträgerin für ihren Roman Der Nachtwächter. Und der hat auch sie beeindruckt.
Oh ja, also es ist eine Hommage an ihren Großvater. Sie ist also nicht nur Buchhandelskollegin, sondern auch eine waschechte Amerikanerin. Sie ist indianischer Herkunft. Und alle ihre Romane drehen sich eben auch um das Leben der Indigenen oder beziehungsweise in den Kanada heißen sie die First Nations, in den USA also immer noch Indianer. Ich weiß jetzt nicht, wie der aktuell politisch korrekte Begriff dafür ist. Und ihr Großvater war Sprecher der Chippewa in einem Reservat. Und dieser Roman spielt im Turtle Mountain Reservat im nördlichen, ländlichen North Dakota, also unmittelbar so an der kanadischen Grenze, eine Gegend mit einem harten Klima. Und es spielt in dem Jahre 1953, in dem in den USA das sogenannte Emanzipationsgesetz auf den Weg gebracht wurde, in dem vielen indianischen Reservaten bestimmte Sonderrechte entrissen worden sind, mehr unter dem Vorwand, man wolle sie assimilieren und integrieren in die angelsächsisch geprägte amerikanische Gesellschaft, was viele dieser Indianer eben auch ins Soziale ausgeschubst hat, weil sie eben gezwungenermaßen ihren Lebenswelten auch entrissen worden sind. Und sie beschreibt einfach diesen Thomas Waschok, einen Nachtwächter, der eben auch Sprecher in diesem, der Indianer in diesem Reservat ist und die sich gegen dieses Gesetz, die erstmal versuchen, dieses Gesetz, das so wunderbar, Emanzipation klingt ja wunderbar, aber sie merken, dass dieses Gesetz ihnen einen Stoß in die Rippen versetzen wird oder ihr Volk vielleicht auch vernichten wird. Und sie beginnen irgendwie zu überlegen, wie sie sich dagegen wehren können. Und nun sind sie nicht diejenigen, die also dann also in einen neuen Indianerkrieg ziehen, sondern sich durch die Mühlen der amerikanischen Bürokratie auch wälzen und versuchen, nach Washington zu kommen, eine Petition dort einzubringen. Sie schildert ganz einfach in diesem Roman diesen alltäglichen Kampf mit verschiedenen Figuren. Und obwohl es der Roman Der Nachtwächter heißt und Thomas Warshaw irgendwo im Mittelpunkt steht, sind es doch die vielen anderen Figuren der indianischen Gesellschaft, die sie mit in den Mittelpunkt reißt. Das heißt, es geht eben nicht nur um den Nachtwächter, sondern es geht um ein ganzes Volk. Und das ist wunderbar, finde ich, wie sie, sag ich mal so, aus einem Helden im Prinzip eine ganze Gemeinschaft irgendwie damit einbezieht.
Herr Kaiper, ich muss Sie bremsen mit Blick auf die Uhr. Es tut mir leid, im Aufbauverlag ist dieser Roman auf Deutsch veröffentlicht, Der Nachtwächter von Louis Erdrich. Und das waren Sie, die Empfehlung von Manfred Kaiper von der anderen Buchhandlung in Rostock. Schönen Dank Ihnen und auf Wiederhören. Morgen die Lesart wieder mit politischer Literatur ab 11 hier im Deutschlandfunk Kultur.